SR Info. Rundschau.
Um 13 Uhr mit Stefanie Balle und diesen Themen. Neue Routen, weniger Flüchtlinge. Frontex nennt Rückgang um über 40%. Belastet, dennoch optimistisch. Familienministerin stellt neue Jugendstudie vor. Und wieder zu Hause. Seekopfadler Ben ist zurück im Neunkircher Zoo. Das Wetter am Nachmittag ziemlich trüb bei maximal 17 Grad. Die Grenzschutzagentur Frontex meldet heute, die Zahl irregulärer Grenzübertritte ist in den ersten 9 Monaten dieses Jahres um über 40% niedriger als im Vorjahreszeitraum. Zwischen Januar und September versuchten insgesamt 166.000 Menschen in die EU einzureisen. Brüssel-Korrespondent Matthias Reiche hat die Details.
Am deutlichsten war der Rückgang mit 79% auf der Westbalkanroute. Grund ist das Ende der Visafreiheit, beispielsweise für indische und tunesische Staatsbürger in Serbien. Außerdem haben Rumänien und Bulgarien an ihren EU-Außengrenzen stark aufgerüstet. Überdurchschnittlich ist mit 64% auch der Rückgang auf der zentralen Mittelmeerroute. Das liegt vor allem an der harten Politik, mit der Länder wie Tunesien und Libyen gegen Schleusernetzwerke vorgehen und Migranten auf dem Weg nach Europa stoppen. Im Gegenzug erhalten sie von der EU hunderte Millionen Euro. Mehr Flüchtlinge kommen dagegen über die Westafrika-Route auf die Kanarischen Inseln. Und auch an der östlichen EU-Außengrenze zu Polen und den baltischen Republiken wurden mit rund 13.000 deutlich mehr Grenzübertritte als im Vorjahreszeitraum registriert. Die Mehrzahl der Menschen stammte aus Syrien, Mali und der Ukraine. Dazu kommt, dass Moskau angeblich Migranten über Belarus an die polnische Grenze bringt, um dort die Situation zu destabilisieren, weshalb Warschau das Recht auf Asyl vorübergehend aussetzen will. Matthias Reiche, Brüssel.
EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat sich angesichts der steigenden Zahl an Flüchtlingen im Nahen Osten für einen Notfallplan ausgesprochen. In einem Brief fordert von der Leyen die EU-Mitgliedstaaten auf, an einem solchen Plan mitzuarbeiten. Der Text ist als Vorbereitung für den EU-Gipfel am Donnerstag gedacht. Von der Leyen nimmt in ihrem Schreiben auch Bezug auf die wiedereingeführten Grenzkontrollen, etwa in Deutschland. Diese sollten außergewöhnlich und ein letztes Mittel sein. Zudem müssten sie im Verhältnis zur erkannten Bedrohung stehen. Die Bundesanwaltschaft ermittelt im Fall einer brennenden Paketsendung am Flughafen Leipzig. Das hat die Behörde mitgeteilt, ohne weitere Angaben zu machen. Das Paket war im Juli am DHL-Frachtzentrum in Brand geraten. Nach Einschätzung des Verfassungsschutzes hätte es einen Absturz auslösen können, wenn es in einem Flugzeug zum Brand gekommen wäre. Der Verfassungsschutz vermutet einen russischen Sabotageakt. Der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums des Bundestags von Notz von den Grünen sagte, wenn sich der Verdacht bestätige, handele es sich um einen hochdramatischen und gravierenden Vorfall. Wie haben Jugendliche die Pandemiejahre überstanden? Wie sehr verunsichern sie die aktuellen Kriege auf der Welt? Das und mehr wollten Forscher von insgesamt 2500 jungen Menschen zwischen 12 und 25 Jahren in Deutschland wissen. Am Vormittag stellte Familienministerin Paus die Ergebnisse der 19. Shell-Studie in Berlin vor.
Die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Mit diesem Satz lässt sich die 19. Shell-Jugendstudie zusammenfassen. Das heißt, Jugendliche in Deutschland beschreiben ihre persönliche Situation eher zuversichtlich, obwohl sie sich ernsthaft Sorgen machen. So haben laut Studie 80% der Befragten Angst vor einem Krieg in Europa. Fast genauso hoch ist die Angst vor einer Wirtschaftskrise im Land. An dritter Stelle folgt die Sorge um die Folgen des Klimawandels. Im persönlichen Umfeld der Jugendlichen aber überwiegt dennoch der Optimismus. Nur ein Drittel der Befragten äußert die Angst vor Arbeitslosigkeit. Das ist ein historischer Tiefstand. Das politische Interesse der Jugendlichen ist in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Zwar sind durchaus viele Befragte für populistische Positionen empfänglich, doch von einer generellen Distanz zu Demokratie und Gesellschaft könne nicht gesprochen werden. 3/4 der Jugendlichen sind laut Studie der Ansicht, dass Deutschland ihnen die Möglichkeit bietet, ihre Lebensziele zu verwirklichen, und sie vertrauen darauf, dass unsere Gesellschaft eine lebenswerte Zukunft schaffen kann. Uwe Berndt, Berlin.
Der Wirtschaftsstandort Deutschland verliert offenbar weltweit an Ansehen. Das geht aus einer Umfrage der deutschen Außenhandelskammern und der Industrie- und Handelskammer unter internationalen Unternehmen hervor. Demnach ist knapp die Hälfte der Unternehmen der Meinung, dass sich das Image Deutschlands verschlechtert hat. Besonders kritisch seien Befragte aus der Eurozone und China. Immer weniger Unternehmen würden empfehlen, in Deutschland zu investieren. Jede sechste Pflegefachkraft in Deutschland kommt aus dem Ausland. Das geht aus einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hervor. Während die Zahl der deutschen Pflegekräfte weiter sinke, sei die Zahl ihrer ausländischen Kollegen in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Die Studienautoren schreiben deswegen, ohne sie würde das Pflegesystem in Deutschland zusammenbrechen. Sie fordern für Pflegefachkräfte erleichterte Zuwanderungsregeln sowie eine schnellere berufliche Anerkennung und höhere Wertschätzung ihrer Qualifikationen. In Deutschland gibt es zu wenige Organspender. Befürworter versuchen seit Jahren, die Widerspruchsregel einzuführen. Das hieße, dass jeder, der nicht ausdrücklich widerspricht, potenzieller Organspender ist. Bislang konnte sich das nicht durchsetzen. Eine Kommission arbeitet seit Monaten dazu an einem Gesetzesentwurf. Die FDP kommt nun mit einem anderen Vorschlag. Nicht erst bei nachgewiesenem Hirntod sollen Organe entnommen werden dürfen, sondern auch nach Herz-Kreislauf-Tod. Eine völlig neue Idee, zumindest in Deutschland. Barbara Kostolnik erklärt die aktuelle Gesetzeslage.
Derzeit gilt, erst nachdem der Hirntod festgestellt wurde, dürfen die Organe gespendet werden. Hirntod bedeutet der unumkehrbare Ausfall aller Hirnfunktionen. Der Aufwand zur Feststellung des Hirntods ist allerdings sehr hoch. Die Hirntoddiagnostik nimmt einige Stunden bis Tage in Anspruch. Sie kann auch nur auf der Intensivstation eines Krankenhauses stattfinden. Sie muss außerdem von mindestens zwei besonders qualifizierten Fachärztinnen unabhängig voneinander bestätigt werden, einfach damit größtmögliche Transparenz herrscht. Und diese Ärzte dürfen auch nicht an der Organspende selber dann beteiligt sein. Der Vorschlag der FDP lautet jetzt, die Todesdefinition für Organspenden zu erweitern. Und zwar nicht nur den Hirn, sondern auch den Herz-Kreislauf-Tod damit aufzunehmen. Da ist der Aufwand, den festzustellen, nicht ganz so hoch. Man erhofft sich dann, die Zahl der potenziellen Organspender dadurch zu erhöhen. Wenn man aber nicht will, dass der Herztod für die Organspende ausschlaggebend sein soll, soll man das vorher so festlegen können im Organspendeausweis oder im Organspenderegister. Das ist also nicht zwingend.
An der Universität des Saarlandes wird es auch in diesem Jahr im Winter wieder kostenlose Mahlzeiten für bedürftige Studenten geben. Betroffene können sich an den AStA wenden. Dieser überprüft, ob eine finanzielle Notlage und ein Anspruch besteht. Wenn das zutrifft, können die Studierenden ab sofort bis Ende März täglich in der Mensa ein vegetarisches Menü erhalten. Koordiniert wird das Projekt durch den Allgemeinen Studierendenausschuss AStA und das Studierendenwerk Saar. Das notwendige Geld stammt zum Teil aus Spenden. Die ersten rund 1600 Einsatzkräfte sind für ihre Arbeit beim Pfingsthochwasser im Saarland mit einem Ehrenzeichen ausgezeichnet worden. Nach Angaben des Innenministeriums wurden dank ihres herausragenden und außerordentlichen Einsatzes Menschenleben gerettet, Gefahren abgewehrt und Schäden beseitigt. Minister Joost sagte bei der Verleihung am Flughafen, die Landesregierung sei von den gemeinschaftlichen Leistungen der Saarländer bewegt. Man arbeite jetzt daran, den Menschen bei der Bewältigung der Folgen des Hochwassers zu helfen. Von den 10 Millionen Euro Soforthilfe sei die erste Tranche inzwischen verteilt worden. Eine Umfrage im August unter Fußballvereinen im Saarland hatte ergeben, die zunehmende Gewalt auf und neben dem Platz stellt die Vereine vor große Herausforderungen. Um Vereine darin zu bestärken, dem entgegenzutreten, hat der Saarländische Fußballverband heute neue Richtlinien gegen Gewalt auf und neben dem Fußballfeld veröffentlicht. SR-Sportreporter Tom Klose.
Konkret sind die Heimvereine ab 1. November damit stärker in der Pflicht. Sie sollen mehr Verantwortung für das Wohlergehen von Fans, Gästeteams und den Schiedsrichtern übernehmen. Unter anderem mit ausreichend Platzordnern, die im Fall des Falles eingreifen können. Und mit pro Team einem Ansprechpartner für die Offiziellen, die Schiedsrichter vor und nach der Partie sowie in der Halbzeit begleiten. Fälle wie Anfang Mai in Bebelsheim, bei dem ein Schiedsrichter von einem Zuschauer schwer verletzt wurde, sollen damit in Zukunft verhindert werden. Unklar ist, ob Vereine auch die möglichen Kosten für diese Regelungen selbst tragen müssen.
Die europäischen Gewässer sind überwiegend in einem schlechten Zustand. Die Europäische Umweltagentur bewertet nur 37% der Flüsse, Seen und Küstengewässer als ökologisch gut. Die größten Belastungen sind demnach zurzeit Nährstoffe und Pestizide aus der Landwirtschaft sowie dreckige Luft. Wasserknappheit spiele vor allem im Süden Europas eine Rolle. Dürreperioden werden aber auf dem gesamten Kontinent stärker und häufiger. Das europäische Grundwasser schnitt bei der Untersuchung besser ab. Es ist zu 77% in einem guten Zustand. Ben ist wieder da. Seit Sonntagnachmittag war der Weißkopfseeadler unterwegs, ausgebüxt bei einer Flugshow im Neunkircher Zoo. Heute Morgen kam der entscheidende Hinweis aus Wellesweiler. Falkner Bernd Kinder ist erleichtert.
Ich habe heute Morgen einen Anruf bekommen, dass er an der Bahn sitzt. Und dann sind wir natürlich da ausgerückt, meine Kolleginnen und ich. Und als wir aus dem Auto ausgestiegen sind, kam er schon, wie er uns gesehen hat, sofort auf die Hand bei meiner Kollegin. Und ja, dann haben wir ihn ins Auto gepackt und jetzt sitzt er in Quarantäne. Die Tiere, die in den Zoo kommen, müssen in Quarantäne. Die werden dann untersucht und somit muss er jetzt ein bisschen Quarantäne. Aber von erster Anblick an, es geht ihm gut.